Ja, Julia hat es gerade schon erwähnt, heute ist Muttertag und ich bekenne, ich bin bei solchen Tagen und Erinnerungstagen und Verlobungs-Hochzeitstagen und so weiter, das ist nicht meine Stärke, daran zu denken. Und ich bin Julia ganz dankbar, dass sie mir das nicht krumm nimmt und ich habe heute Morgen meine Tochter erstmal zur Seite genommen und ihr gesagt, das ist dein Job übrigens, dass du deiner Mama Danke sagst. Sie hat nur sowas gesagt wie na la 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 oder so. Irgendwie in so eine Richtung. Genau. Ich habe da noch Potenzial zu üben, beziehungsweise. Ja. Ich kann ja meine Mama noch anrufen heute irgendwann. Ja, Dankbarkeit ist eigentlich so ein wichtiges Thema und darum soll es heute auch gehen. Aber irgendwie bin ich in meiner Vorbereitung erstmal auf das Thema gestoßen und ganz viele Kommentare fingen damit an, besonders auf die Deutschen hinzuweisen, auch wenn es ein amerikanischer oder englischer Bibelkommentar war und gesagt haben, die Deutschen sind besonders bekannt dafür, dass sie nörglerisch unterwegs sind. Zum Beispiel ein Psychologe aus Hamburg, Michael Thiel, der hat auch ein Buch geschrieben, Deutschland ein Jammerland. Und mit dem Untertitel, wo er versucht hat, das irgendwie ins Positive zu leiten, warum uns Nörgeln nach vorne bringt. Aber der hat halt so ganz plakativ gesagt, erst ist es zu kalt und dann ist es zu heiß. Und offenbar ist der Deutsche nie zufrieden. Und dabei geht es ihm im internationalen Vergleich doch eigentlich richtig gut. Und bei den Deutschen dagegen scheint nur zur Weltmeisterschaft, zur WM, eine weit verbreitete Leichtigkeit zu herrschen. Es scheint, als ob sie offiziell verordnet werden muss. Und dieses Phänomen, schlüsselt er dann in seinem Buch auf, ist rein kulturspezifisch zu erklären. Und auch noch bin ich gestoßen auf ein Interview von einer dänischen Schauspielerin Ines Bjork David, die im Interview gesagt hat, der Deutsche an sich kann einfach richtig gut meckern. Das ist ihre Erfahrung von 20 Jahre lang in Deutschland zu leben. Ja, also in uns drin stecken doch oft ganz viele solche Züge auch, zu klagen, zu jammern, sich seine Umstände anzuschauen und zu sagen, oh je, bin ich ein Opfer meiner Umstände. Was sind das alles für Einflüsse, die es mir nicht gut gehen lassen wollen? Und oft ist in Deutschland vielleicht das Glas eher halb leer als halb voll. Aber heute wollen wir bewusst einfach unsere Perspektive auch lenken. Wie sieht ein halb volles Glas aus? Und das tun wir, indem wir uns einen spannenden Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium anschauen, den ich jetzt lesen möchte. Lukas, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Und kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Und einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keiner außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Und dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Ja, was überrascht uns mehr an diesem Bericht? Dass diese eine Person mit lautem Jubelschrei zurückkehrte? Oder dass die anderen 9 es nicht taten? Doch schauen wir mal Schritt für Schritt in diesen Text hinein. Also Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Er zieht gerade Richtung Jerusalem. Irgendwie sind wahrscheinlich ein paar Leute mit ihm und sie ziehen vorbei von Galiläa nach Süden Richtung Jerusalem und müssen an dem Gebiet von Samarien vorbei. Samarien ist ein Gebiet, das kein Jude eigentlich freiwillig betreten hat. Die Samariter, die waren vor 700 Jahren, bevor Jesus gelebt hatten, so eine Gruppe von Juden, die sich mit einem nichtjüdischen Volk zusammengetan haben, vermischt haben und deswegen vom jüdischen Volk ausgestoßen wurden. Und es gab seitdem eine Fehde zwischen den Juden und den Samaritanern. Ich erzähle immer, die Nettigkeiten, die sich zugeworfen haben, waren Schweineköpfe voller Blut in die Tempel des anderen und ähnliche tolle Sachen. Richtig schöne, spannende Geschichten, die man da lesen kann. Aber eigentlich war dieser Samariter, der ja auch aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dem einen oder anderen schon bekannt ist, halt jemand, der von den Juden gemieden wird. Und doch sehen wir hier, dass im Angesicht von Krankheit, von einer ziemlich krassen Krankheit, in diesem Fall Lepra wahrscheinlich, also Aussatz, auch diese Unterschiede nicht mehr gegolten haben. Also in diesem Grenzgebiet als Kranker, Leprakranker, wo man sich von den normalen Menschen fernhalten musste, weil diese Krankheit ansteckend war, weil diese Krankheit dazu führt, dass Menschen verunstaltet werden, dass die Hände, die Füße kaputt gehen, vielleicht sogar verfaulen, also wirklich unschön. Mit dieser Krankheit, da zählten keine Unterschiede mehr. Und da waren sogar die Samaritaner und die Juden zusammen in einer Gruppe. Also 10 Aussätzige, die damals schon vom mosaischen Gesetz her verpflichtet waren, zu rufen, wenn den Leuten zu nahe gekommen ist. Vorsicht, wir haben Aussatz. Die waren also wirklich am Rande der Gesellschaft, wohnten außerhalb der Ortschaften, waren darauf angewiesen, dass sie versorgt werden von anderen. An vereinbarten Plätzen wurde Nahrung für sie grundlegend hinterlassen und sie waren angewiesen darauf, aus der Ferne zu betteln. Also, keine schöne Sache. Und diese 10 Leute hatten aber das Glück, dass sie Jesus begegneten. Und es hatte sich wahrscheinlich schon rumgesprochen und irgendwie war bei ihnen bekannt, Jesus Christus ist unterwegs und heilt. Und sie rufen ihn an, wahrscheinlich aus der Ferne mit Abstand und rufen, Jesus, Rabuni, Rabbi, Lehrer, wir haben gehört, du kannst heilen. Heile uns. Und sie mussten ja schon irgendwie was mitbekommen haben von Jesus, dass sie diesen Vertrauensschritt wagten, dass sie Glauben wagten, um Jesus zu bitten. Jesus, heile uns. Und in manchen anderen Geschichten lesen wir, dass Jesus ja auch Leprakranke heilt, indem er sie berührt. Und in diesem Fall hat Jesus jetzt nicht von jetzt auf gleich diese Heilung geschenkt, aber sie vertrauten Jesus, der ihnen sagte, geht zum Priester, und sie machten sich auf dem Weg, doch irgendwie mit dem Glauben und Vertrauen, wir gehen zum Priester, wir vertrauen auf Jesu Wort. Und damals war es üblich, wenn man wirklich wieder gesund geworden ist, dann ging man zum Priester. Nicht, weil der Priester ein Arzt war oder weil der Priester diese Menschen heilen konnte, sondern weil der Priester sozusagen die Leute angeschaut hat, wirklich geguckt hat, sind sie wieder gesund, gerade nach so einer Krankheit, und der Priester sie dann wieder in das gesellschaftliche Leben mit hineingenommen hat. Und ganz wichtig, kein Priester ist zuständig, dass Menschen geheilt werden, sondern Heilung geht aus von Jesus. Ja, was können wir aus diesem Abschnitt schon lernen? Nicht immer schenkt Jesus Heilung auf Fingerschnipp, auf Befehl. Eher ist die Erfahrung, dass es meistens etwas dauert und nicht sofort passiert, wie Gott wirkt. Und es gibt trotzdem viele vereinzelte und doch in der Summe gesehen viele, viele Beispiele, wo Jesus von jetzt auf gleich, wenn wir ihn beten, Heilung schenken kann. Aber was es braucht, ist, dass wir gehorsam sind in der Nachfolge zu Jesus. Dass wir Glauben und Vertrauen wagen, dass er eingreifen wird. Und dass wir aktiv sind, Gott in seinem Wort wahrzunehmen und ernst zu nehmen, dass er auch Heilung schenken möchte, seine Verheißung ernst zu nehmen. Ich glaube, ein Fehler, den wir oft betreiben, ist, wir beten und bleiben stehen und sind passiv und sagen, Gott, du könntest doch jetzt, und da bleiben wir stehen. Und ich finde, diese 10 Leprakranke sind ein tolles Vorbild. Sie sind losgegangen. Auch wenn die Heilung noch nicht da war, sind sie losgegangen in dem Vertrauen, wenn sie beim Priester sind, wird alles gut sein, wie auch immer das passiert. Sie haben Glauben und Vertrauen gewagt. Sie haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben Jesus beim Wort genommen und sind nicht stehen geblieben oder umgedreht in eine andere Richtung weggelaufen. Sie waren gehorsam in dem, was Jesus ihnen auch sagte: Geht hin zum Priester. Und manchmal ist selbst einfach ein Innehalten und Gott zu fragen, mit Gott zu ringen, auch das ist was Passives sozusagen, aber nicht einfach nur in den Schoß, die Hände in den Schoß zu legen und gar nichts zu tun, sondern ich glaube, wir dürfen uns immer wieder im Vertrauen, dass Jesus wirken wird, auf den Weg machen. Und weiter lesen wir, dass einer von diesen 10 zu Jesus zurückkehrte, als er merkte, dass er geheilt war. Wir lesen hier davon, dass er Gott mit lauter Stimme lobte. Im Griechischen steht hier was von einer Flüstertüte, also diesem Megafon. Megafon, das sind die beiden griechischen Wörter, wie er mit lauter Stimme zu Jesus gekommen ist und Gott angebetet hat. Mit einem Megafon, also richtig laut, außer sich vor Freude, voller Dankbarkeit, dass Gott ihn geheilt hat. Mit einem Megafon ist er zu Jesus, zu dieser Gruppe gelaufen und alle Leute, die rundherum waren, haben mitbekommen, Jesus hat Heilung geschenkt. Und diese eine Person, das war gerade dieser eine Samaritaner. Also der, der eigentlich unbeliebt war bei den Juden. Und dieser Mann hatte verstanden, worum es ging. Wie undankbar sind wir Menschen manchmal eigentlich? Und nicht nur manchmal und eigentlich, wie undankbar sind wir eigentlich unterwegs? Das habe ich schon wieder eigentlich gesagt. Aber das ist eigentlich... Das ist hier ein Schluss, der hier gezogen wird. Menschen sind undankbar. Wir sind oft undankbar und vergessen, Gott zu danken und ihm die Ehre zu geben für das, was er tut und für das, wer er auch ist. Und gerade hier dieser Fremder, der Unbeliebte, der Ausländer, der hat es hier verstanden. Das hat die Juden definitiv auch gekratzt und so ein bisschen herausgefordert und demütig gemacht. Dabei müssten es die Juden sein, die Gott den Lob bringen, weil Juda heißt auf Hebräisch preisen und loben. Also die Juden aus dem Hause Juda, deren Grundeigenschaft von ihrem Wort her ist es, Gott zu loben und zu preisen. Und in diesem Fall wurden sie schön vorgeführt von dem Fremdling. Also gleich noch eine kleine Lektion Demut mitgelernt. Auf der anderen Seite ist es ja auch menschlich. Diese 10 Leute waren vielleicht schon jahrelang getrennt von ihren Familien, Ausgestoßene der Gesellschaft, wollten schnell zu ihren Familien. Aber Jesus hat hier Großes getan. Und Jesus verlangt von uns die erste Stelle in unserem Leben. Jesus möchte der Herr in unserem Leben sein. Und das fordert uns heraus, in dem, wie wir unser Leben gestalten und in dem, wie wir unsere Prioritäten ordnen. Jüdische Bibelausleger nutzen diese Stelle auch oft, um positiv zu ermutigen, eine positive Sichtweise der Dankbarkeit zu haben. Hier kommt ja diese Zahl 1/10 vor. Und gerade aus der jüdischen Welt wird hier darauf hingewiesen, dass auch wir ja herausgefordert sind, den 10. Teil von dem, was wir haben, Gott zu geben. In der bewussten Haltung, Gott ist der Geber von allem, was ich besitze. Alles, was ich habe, kommt von ihm. Und aus der Haltung der Dankbarkeit und des Vertrauens heraus, dass er für mich sorgen wird, geben wir den 10. Teil. Das ist bewusst ein Geschenk von Gott, dass es uns so gut geht. Ein toller englischer Theologe hat einmal gesagt, Wenn dir jemand den kürzesten und sichersten Weg zu allem Glück und aller Vollkommenheit sagen kann, dann muss er dir sagen, dass du es dir zur Regel machen solltest, Gott für alles, was dir widerfährt, zu danken und zu loben. Denn es ist sicher, dass jedes scheinbare Unglück, das dir widerfährt, sich in einem Segen verwandelt, wenn du Gott dafür dankst und lobst. Und auch Paulus forderte uns schon heraus, und dank Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Es gibt viele Umstände, die auch nicht gut sind, die uns herausfordern. Und wenn wir andersrum den Blick auf Gott lenken, sehen wir einen Gott, von dem Gutes kommt, der nicht Urheber ist von Krankheiten oder von Schlechtem. In unserem Kopf wissen wir eigentlich alle, dass unser Gott der Geber von guten Gaben ist. Jedes Essen, was wir haben, allen Luxus, den wir uns leisten können, unser Leben an sich, die Musik, die wir genießen können, jedes Lächeln auf einem Gesicht, all das und viele andere Dinge, wenn wir uns umschauen, sind gute Gaben, die Gott geschenkt hat, die er geschaffen hat. Und wenn wir uns das mal wegdenken würden, Gottes Wirken und Gottes Schönheit in der Schöpfung, dann würde diese Welt ziemlich grau und trist aussehen. Aber das muss nicht sein, weil es gibt so viel Schönheit und so viel Farbe. Allein wenn wir jetzt hinausschauen in die Natur, wo wir Gott einfach die Ehre geben können und sagen können, ey krass, wie Gott, wie hast du dir das ausgedacht, dass es so schön draußen sein kann. Es ist einfach eine alte geistliche Übung, Segen aufzuzählen. Jeden Abend zu überlegen, wofür gibt es auch Grund, dankbar zu sein. Ich finde das cool, Julia macht das jeden Abend mit Malia, wenn sie ins Bett geht, dass sie zusammen mit ihr überlegt und nochmal ausspricht, was waren die schönen Momente, was waren die guten Momente am Tag, wofür wir dankbar sein können, was gut war, wofür wir Gott die Ehre geben können. Und das auszusprechen, uns das auch immer wieder bewusst zu machen, das verändert uns, das macht etwas mit uns und lenkt den Blick auf Gott. Lenkt den Blick darauf, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der etwas Schönes hervorbringen möchte, der da ist, trotz allem Leid, trotz aller Not, aller Herausforderung, der dasteht, manchmal Wunder tut und manchmal einfach nur übernatürliche Kraft schenkt. Und zu dem Mann, der jetzt zu ihm gekommen ist, der sich lautstark Jesus gedankt hat, auf den Boden gelegt hat, sagt Jesus, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Und gerade dieser Satz, der lädt uns ein, einfach näher hinzuschauen zu diesem Mann, der dort ausgestreckt liegt vor Jesus, in einer Demutshaltung, in dem Bewusstsein, er hat es nicht verdient, er hat ein Wunder erlebt, er hat Gnade von Gott erlebt, ganz persönlich. Und Jesus spricht, steh auf. Und das finde ich so ermutigend, selbst wenn wir vielleicht manchmal am Boden liegen, weil es uns nicht gut geht, weil wir vielleicht gerade noch nicht das Wunder erlebt haben, diese Stimme von Jesus sich vor Augen zu führen, der uns herausfordert, ihm zu vertrauen, der uns herausfordert, im Glauben Schritte zu tun. Und der dann spricht, steh auf. Da klingen ganz viele steh aufs mit. Da kommt mir in Sinn, dass Jesus ist von den Toten auferstanden. Es schwingt für mich an, der verlorene Sohn, der verloren war und wieder gefunden wird, der wieder lebt. Glaube ist nicht irgendwie ein altes Bekenntnis, eine religiöse Einstellung dem Leben gegenüber, sondern Glaube und Dankbarkeit ist die Überzeugung, dass der Gott des Lebens und auch der Gott des Todes hier unter uns am Wirken ist und dass er auch heute noch Wunder tun kann. Wenn wir mit Dankbarkeit unterwegs sein können, wenn wir Gott danken können für das, was er in unserem Leben getan hat, für die positiven Dinge, dann verändert sich in uns etwas und dann wirkt der Heilige Geist in uns. Und dazu möchte ich dich ermutigen, einfach das mal auszuprobieren. Vielleicht am Abend vorm Schlafen zu gehen, so wie Julia mit Malia das macht. Gott zu danken. Und vielleicht mal eine Woche lang das jeden Abend bewusst zu tun. Vielleicht sogar mal aufzuschreiben, wofür kann ich dankbar sein. Und ich verspreche dir, es wird was mit dir machen. Und ich glaube, der Heilige Geist gebraucht sowas, um an uns zu arbeiten. Für uns ist es einfach die Einladung von Gott, ihm zu vertrauen, Schritte zu gehen in dem Wissen, er ist da. Wie auch immer er handeln wird, er ist da. Ich komme nicht drum herum, an dieser Stelle zu sagen, lasst uns nicht in dieser Haltung zu bleiben, zu sitzen, die Hände in den Schoß zu legen. Wir sind keine Opfer unserer Umstände, sondern wir sind Gestalter unseres Lebens durch Gott, weil wir dankbar aus seiner Hand so viel Gutes nehmen dürfen. Und Leute, uns geht's hier in Deutschland oft wirklich richtig, richtig gut. Lasst uns neu Glaube und Vertrauen zu Gott wagen. Lasst uns ihm dankbar auch die Sachen hinhalten, für die wir dankbar sein können. Und es gibt schwere Momente, wo wir herausgefordert sind, Dankbarkeit zu suchen. Es gibt Momente, wo wir vielleicht Angehörige verlieren sogar. Auch da ist mir wieder, das habe ich neulich in der Predigt erzählt, einmal bewusst geworden, als ich mitbekommen habe, wie ein 6-Jähriger verstorben ist, sozusagen. Der Sohn von einem Dozentenehepaar. Und wie Dankbarkeit den Unterschied gemacht hat in ihrem Leben, wo sie voller Dankbarkeit zu Gott hingehen konnten und dankbar sein konnten für die Zeit, die sie mit ihrem Sohn hatten. Bei allem Schmerz, bei allem Leid, Dankbarkeit sogar in den schlimmsten Herausforderungen. Und dankbar in dem Wissen, dass auch ihr Sohn bei Jesus ist. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Und das ist eine gute Gelegenheit, einfach nochmal ganz bewusst vor Gott zu treten, zu feiern, dankbar zu sein, Danke zu sagen für das, was er für uns getan hat. Dass er uns als allererstes erlöst und erretten hat, dass uns vergeben ist, dass wir ein neues Leben haben in der Kraft des Heiligen Geistes und nicht mehr aus eigener Kraft heraus leben müssen, sondern mit Gottes Kraft unterwegs sein dürfen. Wir wollen euch eine Zeit nehmen, wo wir einfach nochmal uns prüfen können, was in uns ist, wo wir vielleicht auch Gott schon sagen können, wofür wir heute Morgen ihm ganz besonders dankbar sind, was dir in den Kopf kommt. Eine Zeit der Stille gleich, die wir dann mit dem Vater unser abschließen wollen und dann das Abendmahl feiern wollen. Aber jetzt möchte ich die Einsetzungsworte lesen aus dem 1. Korintherbrief. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Und wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Gott, und ich danke dir, dass du dich selbst hingegeben hast. Ich danke dir, dass du dein Leib und dein Blut hingegeben hast, Herr, für uns. Dass du gestorben bist am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld und dass wir ein neues Leben haben können mit dir, Herr. Herr, und es macht uns demütig und dankbar, Herr, für das, was du getan hast, Herr. Herr, und ich lade dich so ein, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass wir heute Morgen ganz neu verstehen und erleben und schmecken dürfen, Herr, dass du gekommen bist für uns, dass du als persönlicher Gott nahe bist, dass wir wissen, in allen Lagen bist du da und dass wir ganz neu auf unser Leben schauen dürfen und dir dankbar sein können und dir dafür auch die Ehre geben, Herr. Lasst uns gemeinsam aufstehen und das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.